Hallo Hans-Christian.
Grüß dich, Stefan. Herzlich willkommen.
Wir sind in der 16. Folge des Radradios und wir sitzen uns gegenüber am Bildschirm. Wir haben das letzte Mal telefoniert, da warst du im Urlaub und du hast mir versprochen zu schauen, wie der Radverkehr auf dem Feldberg ist.
Ja, du hast es nicht vergessen. Ja. Jetzt muss ich liefern. Ja, wie ist der Fahrradverkehr auf dem Feldberg? Das ist total spannend, weil ich dachte ja, dass der Feldberg touristisch total erschlossen ist, man bis mit der Gondel bis auf den Gipfel fahren kann, aber nein, man muss sich tatsächlich die letzten 300 Höhenmeter erarbeiten, und zwar entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und es gibt einen sehr schön asphaltierten Weg, auf dem man laufen und Fahrrad fahren kann. Und oben auf dem Höhenkamm teilt sich das dann in einen Fußgängerweg und direkt daneben in einen Radweg. Während ich und meine Freunde da hochgewandert sind, sind uns tatsächlich sehr, sehr viele Fahrradfahrer begegnet, die sowohl hochgefahren als auch runtergefahren sind. Also es ist ja reger Betrieb auf dem Feld mit dem Fahrrad.
Wie würdest du denn insgesamt einschätzen? Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, das ist fast 40 Jahre her. Ich bin damals mit dem Auto da hochgefahren und habe nur Leute gesehen, die da mit Rennrädern, wie es sie damals gab. Ich habe wirklich keine räumliche Erinnerung mehr.
Also ich sag mal so, Carbon und E-Antrieb haben Einzug gehalten am Feldberg. Da sind einige heiße Teile auf dem Berg gewesen. Ansonsten ist es brutal windig gewesen. Ich habe mich sehr gewundert, wie die Jungs da auf der Straße geblieben sind. Oben der Höhenkamm ist ja komplett ungeschützt und da ist ein richtig zünftiger Wind gegangen. War sehr spannend. Schöne zugige Ecke, aber toller Ausblick. Ist wirklich fantastisch da oben.
Ich bin in der Zwischenzeit relativ viel gefahren. Es gab einmal die Fahrraddemo im Rahmen der Friday to Future Demo, die durch Oberkassel wieder zurück auf unsere Rheinseite führte, allerdings nicht so gut besucht war. Ich würde mal sagen, so mit 150 Teilnehmern, ungefähr so groß wie eine typische Freitagabend Critical Mass Veranstaltung. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Umso begeisterter war ich dann am Sonntag drauf, am 8. Mai, von dieser riesigen Fahrradsternfahrt, wo ja nun auch Radfahrer aus ganz Nordrhein-Westfalen gekommen sind. Und einige tausend Menschen sich hier dann anschließend durch die Stadt bewegt haben. Es ging durch den Rheinufertunnel durch. Ich habe da kurz angehalten, um ein Foto zu machen, war echt entsetzt. Da ist ja fingerdick Mocke auf den Wänden. Also das sieht man nicht, wenn man mit dem Auto da durchfährt, aber es ist wirklich eklig. Außer, dass es eben mal ungewöhnlich war, durch diesen Tunnel durchzufahren, müsste ich das auch nicht dauernd haben.
Ja, wie war denn die Stimmung?
Die Stimmung war großartig, es waren halt gigantisch viele Leute. Ich habe mir einen satten Sonnenbrand geholt, weil ich natürlich wieder in keiner Weise vorbereitet war. Aber auch dazu spreche ich jetzt gleich mit dem Jan-Philipp Holthoff vom ADFC, der wie in unserer letzten Sendung nochmal ein paar aktuelle Dinge erklärt hat. Unter anderem hat er dann auch endlich mal berichtet von der Jahreshauptversammlung des ADFC.
Viel Spaß mit den Infos von Jan-Philipp.
Hallo Jan-Philipp.
Ja, hallo Stefan.
Ja, wir haben lange nicht gesprochen, dann in der letzten Folge ein sehr langes Interview mal wieder mit dir gehabt und jetzt sind wir schon wieder hier zusammen, denn es ist auch einiges passiert über den ADFC. Wir hatten die Sternfahrt, wo wir uns beide auch gesehen haben. Wir hatten vorher, da war ich nicht dabei, die Vollversammlung vom ADFC. Wovon möchtest du uns zuerst erzählen?
Genau, chronologisch wäre die Vollversammlung zuerst dran. Spannender ist natürlich die Sternfahrt. Vielleicht fangen wir damit an. Ich weiß nicht, viele Radaffine oder so, deshalb gehe ich davon aus, dass viele Zuschauer den Termin im Auge hatten, die meisten hoffentlich sogar vor Ort waren. Das war halt eine große Sternfahrt, die deutlich größer war, direkt vor der Landtagswahl NRW, gemeinsam mit einem größeren Bündnis von Partnern, BUND, Compact, ATTAC, Greenpeace war dabei, es war also ein großes Bündnis, die Radcom, also der Verein, der damals auch die Unterschriften gesammelt hatte für die Petitionen an den Landtag. Also es waren und viele, viele weitere Unterstützervereine, die alle dabei waren und die mobilisiert haben für diese große Fuß- und Fahrraddemo der VCD. Die haben in dem Fall jetzt hauptsächlich für die Fußdemo mobilisiert, also so, dass es sowohl Fußgänger, ÖPNV und auch Radfahrer. Es gab Sonderzüge, also auch um quasi den Nahverkehr mal physisch mit einzubeziehen im Rahmen von Sonderzügen, konnten quasi Demonstranten aus dem ganzen Land nach Düsseldorf kommen und die Landtagswiese war gut gefüllt. Also vom Stadttor bis vorne, die Bühne war direkt am Landtag, war die Wiese gut gefüllt mit vielen, vielen, ja, durchaus gut gelaunten ja, Teilnehmern. Es gab ein tolles Bühnenprogramm. Katja Diehl war da, die ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Die hat ein Buch geschrieben zur Verkehrswende und hat im Prinzip eine Rede gehalten. Wir hatten ein Musikprogramm. Also es war ordentlich was los. Also es wurde auch eben Programm geboten, sodass man dann auf dem Platz hatte, Zeit zu verweilen, sich die Infostände der einzelnen teilnehmenden Organisationen anzugucken, sich ein bisschen vegetarisch oder vegan zu stärken. Getränke gab es, Trinkwasser, die Vorräte konnten aufgefüllt werden. Und da sind wir immer sehr stolz. Also obwohl wir irgendwas zwischen 6.000 bis 10.000 Teilnehmer hatten, die Wiese sieht danach immer aus wie geleckt. Also Umweltdemonstranten sind sehr saubere Demonstranten. Wir müssen zwar trotzdem die Reinigungsgebühren zahlen, aber da merkt man einfach, dass die Leute, die sich fürs Thema interessieren, sich auch wirklich im Alltag und auch auf so einer Demo benehmen. Die haben ihre Mehrwegflaschen dabei, ihre Mehrwegbehälter, und das macht uns stolz, dass wir quasi Fans begeistern, die eben auch in ihrem Alltag einfach nachhaltig leben. Und das merkt man eben, wie sauber so eine Wiese nach so einer Großveranstaltung sein kann. Das kennt man sonst nicht von Großveranstaltungen oder Demonstrationen, dass so wenig Müll zurückbleibt.
Wie viele Teilnehmer gab es insgesamt? Habt ihr da schon Zahlen? Also ich bin selbst mitgefahren. Ich fand es sehr beeindruckend vom Landtag hoch zum Bahnhof. Ich war sehr weit hinten, glaube ich, in der Kolonne. Und es kam einem dann schon sehr früh wieder die Zurückfahrenden entgegen, die also am Bahnhof dann irgendwo gewendet haben. Das endete überhaupt nicht mehr. Also es müssen ja viele Tausend gewesen sein. Aber ich kann immer solche Personenzahlen schlecht einschätzen.
Es ist wirklich schwer zu schätzen und vor allen Dingen, welche Teilnehmer zählt man zu welcher Zeit? Manche müssen eher gehen, andere, es ist ja eine Veranstaltung über einen längeren Zeitraum. Dann gab es noch die Fußdemo, die parallel lief zur Fahrraddemo. Und dann gab es eben noch Leute, die leider aufgrund von Böschungsbränden den eigentlichen Ort der Demonstration gar nicht erreicht hatten, aber demonstrierend in den Zügen der Deutschen Bahn quasi aufgrund des Brandes Düsseldorf gar nicht erreicht haben. Das ist natürlich sehr schade. Von daher ist es auch für uns als Veranstalter und für die Polizei schwierig, genaue Teilnehmerzahlen zu veröffentlichen. Ich denke, es sind deutlich, deutlich mehr gewesen als bei bisherigen Demos. Da hatten wir so zwischen 5.500 bis 6.000 Demonstranten. Deshalb gehen wir davon aus, dass es deutlich mehr als diese Zahlen waren. Die 10.000 werden wir wahrscheinlich nicht erreicht haben. Irgendwo dazwischen wird sich die Wahrheit bewegen. Aber wer sich die Bilder angeschaut hat vom Platz, von der Fußgängerdemo, der sieht einfach, es waren viele, viele Menschen auf der Straße. Also wenige Demonstrationen erreichen so hohe Teilnehmerzahlen in Düsseldorf, wie die Demo jetzt vor der Landtagswahl. Und das hat uns gefreut, dass eben so viele Menschen für das Thema trotz Muttertag, trotz viele andere Termine, die zeitgleich stattfanden. Es war wirklich schwierig, einen passenden Termin zu finden. Also deshalb sind wir eigentlich mit der Teilnehmerzahl sehr zufrieden und war, glaube ich, auch an die Politik ein starkes Signal. Das heißt, egal welche Kooperation oder Koalition sich jetzt im Landtag finden wird, denken wir, dass es ein Zeichen ist, welche Themen wie besetzt werden sollten, wenn es dazu ja, Verträgen kommt und dass die Politik eben eine gute Politik macht im Sinne der Verkehrswende für das Rad, für den Fußverkehr, für den ÖPNV und letztendlich die aktuelle Situation, die Krieg mit der Ukraine, Ressourcenknappheit, macht einfach aus so vielen Gründen, selbst für Leute, die Klima an sich skeptisch gegenüberstehen, müssen Ressourcenknappheit, Friedenspolitik genug Argumente sein, dass man im Prinzip weg muss vom Gas, vom Erdöl, vom Verbrenner. Die Lärmproblematik in den Städten, der Stau. Düsseldorf hat jedes Jahr 3.000 zusätzliche Autoplätze. Also der Stau und die Parkplatznot, das kommt nicht vom Radverkehr, das kommt nicht, weil hier und da mal ein Parkplatz für einen Fahrradständer umgewandelt wird. Das liegt einfach daran, dass wir zu viele Autos haben, die zu viele Ressourcen verbrauchen, sowohl Platz als auch Allmendegüter, also sprich Umwelt. Und deshalb, es gibt so viele Argumente, da voranzumachen, dass Klima alleine gar nicht mehr das notwendige Übel ist. Das heißt, die Leute, die sagen, ja, wir in Deutschland können am Klimawandel gar nichts ändern, dann gibt es genug andere Gründe, eben mit der Verkehrswende weiterzumachen. Und das verstehen ja mittlerweile auch Parteien, die es vielleicht nicht so ganz hoch auf der Agenda hatten im bisherigen Wahlprogramm.
Und insgesamt natürlich auch gut für die Gesundheit, es sei denn, man vergisst so wie ich bei der Sternfahrt rechtzeitig genug Sonnenöl mitzunehmen. Ich habe mir dann einen tierischen Sonnenbrand geholt. Passiert, aber...
Sonnenschutz ist ein wichtiger Faktor beim Fahrradfahren. Das macht entweder die Kleidung oder gerade wenn man so lange unterwegs ist, dann braucht man doch hier und da einen Sonnenschutz oder eben entsprechende UV-dichte Kleidung, Trikots, vielleicht doch mal ein eher weiteres, aber ein langärmeliges Hemd, einen Hut. Aber das haben sicherlich einige gemerkt, dass die Sonne doch schon sehr intensiv war.
Ja, war ideales Wetter für so eine Veranstaltung, das auch wahrscheinlich ein Grund, weshalb es so viele Teilnehmer gab. Kommen wir mehr zum Formellen. ADFC, du stehst hier für uns für den ADFC, berichtest uns ja deshalb auch immer direkt auch aus dem politischen Fahrradgeschehen der Stadt heraus. Wir haben öfter auch schon erklärt, was der ADFC macht und was ihr so anbietet, aber als Verein habt ihr natürlich auch eine Jahreshauptversammlung. Die ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen.
Genau, es gibt im Prinzip mehrere Hauptversammlungen. Es gibt der Verein ADFC ist nicht ein großer Verein, sondern sind halt mehrere kleinere. Wir haben einmal den Bundesverband, es gibt einen Verband extra für die Landesebene und wir als ADFC Düsseldorf sind eben für die Lokalebene zuständig. Also so hat im Prinzip auch jedes politische Gremium seinen Ansprechpartner vor Ort. Also wir sind im Prinzip die lokale Ebene für die Bürger vor Ort in Düsseldorf und Umgebung, beziehungsweise eben für den Rat oder die politischen Interessierten oder Akteure in Düsseldorf. Und wir hatten unsere lokale Hauptversammlung und das ist einfach eine Pflicht vom Gesetz. Wir müssen quasi Rechenschaft ablegen gegenüber unseren Mitgliedern. Wir erklären, was haben wir gemacht, was haben wir getan. Auch die finanzielle Situation wird offengelegt, dass wir gut gewirtschaftet haben, wofür wurde das Geld ausgegeben, wurde das sinnvoll ausgegeben, an welchen Aktionen oder für welche Projekte wurde Geld ausgegeben oder wo wurde es eingenommen. Wir machen zum Beispiel die Radfahrschule, das ist ein Projekt, die so durchaus auch Einnahmen generiert für den Verein. Da lernen Erwachsene Fahrradfahren, die sich das sonst alleine nicht getraut haben. Das ist also wirklich ein sehr erfolgreiches Projekt und ausgeben tun wir das im Rahmen von Demonstrationen, für Aktionen, für Lobbyarbeit, für Unterhalt, letztendlich auch für unser Büro, unsere Geschäftsstelle, unsere Räder, unsere Lastenräder. Wir haben die freie Lastenradflotte. Das wird im Rahmen so einer Mitgliederversammlung, das ist im Prinzip wie bei jedem Verein gleich, kurz berichtet. Dann wird darüber abgestimmt und unsere Mitglieder haben das für ordentliche Arbeit gehalten und wir haben gut gewirtschaftet. Gewählt wurde diesmal nicht. Wir haben einen Wahlturnus von allen 2 Jahren. So, das heißt, die nächste Mitgliederversammlung ist eigentlich dann wieder die spannendere. Und wir suchen aber immer wieder neue Interessierte, die sich auch aktiv in den Verein einbringen, sei es für Aktionen oder eben auch für Ämter. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, aktiv mitzuwirken oder eine Aktion umzusetzen, eine neue Idee hat, da sind wir immer froh, wenn Interessierte an uns herantreten. Aktiv werden kann man auch ohne Mitgliedschaft. Und wir würden uns aber natürlich freuen, wenn dann jemand überzeugt ist, dass er auch Mitglied wird oder vielleicht sogar auch ein Amt innerhalb des Vereines übernimmt. Da versuchen wir die Leute möglichst gut einzuarbeiten. Das ist immer schwierig, wenn man neu ist in der Gruppe, aber da gerne an uns rantreten, per E-Mail, persönlich, auf Veranstaltungen und einfach fragen, ich habe da Interesse dran, ich würde gerne mitmachen. Da findet sich eigentlich von Fahrradfahrschule über Codierung, Arbeiten im Büro, immer irgendwas, was man machen kann. Ob das eine Demo ist, ob das ein lokales Projekt ist, die Fahrradwerkstatt, personell unterstützen, wenn man da irgendwie helfen möchte. Wir sammeln gerade Fahrräder für Flüchtlinge, jetzt natürlich mit dem Fokus Ukraine, aber auch generell, wer da Fahrräder annehmen, gegebenenfalls sogar teilweise aufbereiten will und sie weitergeben will an die Stadt zur Weitergebung, an die Geflüchteten, da suchen wir immer helfende Hände und freuen uns da auf neue Gesichter. Und wer mal hinter die Kulissen des Vereins schauen will, der kann sich gerne auch mal eine Mitgliederversammlung anschauen und kriegt da so ein bisschen was mit. Aber im Prinzip sind wir so transparent, dass alles, was man da hört, auch schon über Newsletter, Facebook oder die üblichen Kanäle auch verbreitet wird.
So, dann hat der Stadtrat gestern getagt. Da haben wir keinen direkten Zugang, aber du hast da sicher schon irgendwas gehört. Es ging um die große Brücke, die uns hier ja Probleme macht. Und generell macht die Rheinquerung ja auch nicht unbedingt viel Freude, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Was gibt's dazu?
Ja, also alle Brücken haben letztendlich ihre speziellen Probleme. Hauptproblem für die Brücken ist im Prinzip der Autoverkehr. Das heißt, der Radverkehr und der Fußverkehr ist gewichtstechnisch, hätten da die Brücken alle noch viel Reserve. Aber für den Schwerlastverkehr und den Autoverkehr müssen eigentlich fast alle Brücken mehr als intensiv erneuert, saniert. Wahrscheinlich werden sie teilerneuert oder ganz erneuert werden. Für den Radverkehr ganz spannender Entschluss. Es gab eine ehemalige Fußgängerbrücke im Bereich des Kennedy Dumps, also das ist eine relativ große Zufahrtsschneise von der Autobahn runter bis in die Stadt. Da gibt es eine ampelfreie Querung, die war vorher sehr klein, sehr steil mit Drängelgittern, fiesen Schlaglöchern. Die wird erneuert. Da gibt es im Moment eine Behelfsbrücke aus Stahl, die soll quasi die Lücke schließen. Da sind wir auch froh, dass quasi da keine riesen Umwege erforderlich waren. Und da wurde im Rat gestern darüber diskutiert. Die Brücke war eigentlich ein bisschen zu schmal geplant. Da sagte man, naja, im Sinne Kosten-Nutzen-Abwägung war sie nur auf 2,50 Meter, teilweise dann mit wechselnden Richtungen. Also das heißt, der Radverkehr sollte in der Brücke dann queren mit dem Fußverkehr. Da hat sich der Rat einstimmig, wurde es am Ende beschlossen, zu also 2 mal 3 Meter Breite. Das heißt, sowohl der Fußverkehr als auch der Radverkehr bekommen wirklich auskömmliche Breiten, soll baulich getrennt sein. Das ist also wirklich mal ein starker Beschluss für den Radverkehr und wird die Achse deutlich stärken. Und es ist eine ampelfreie Querung über die Straße, möchte man eigentlich auch nicht ja, selbst mit einer Ampel gesichert queren. Von daher, das wird sehr komfortabel und hat uns gefreut. Starker Beschluss. Wir hätten uns natürlich auch gerne noch eine Brücke im Bereich des Medienhafens, Neubau. Da hat man sich damals nicht zu entscheiden können. Die wird aber saniert. Da probiert gerade die Stadt noch Verbesserungen aus. Die Drängelgitter sollen da entfernt werden.
Hinter dem Medienhafen, quasi diese Langzunge nach Hamm, also da, wo es zum Golfplatz geht und wo auch, glaube ich, viele Leute im Sommer schwimmen oder zumindest am Rhein liegen, schwimmen darf man ja eigentlich nicht, dieses Stück miteinander verbinden. Und da ist Fahrradfahren nicht nur technisch schwierig durch diese sogenannten Drängelgitter, sondern auch schon fast gefährlich und außerdem überhaupt auch verboten.
War im Prinzip bisher eine freigegebene Brücke. Die Freigabe hat man zurückgenommen. Es gab Probleme mit den Bohlenabständen, also gerade sehr schmale Reifen wie Rennräder, die konnten dazwischen fallen. Völlig klar, dass der Belag musste da neu gemacht werden. Wir hätten uns halt insbesondere für die Rampen sind im Prinzip viel zu schmal und zu steil, da hätten wir uns eine Neubaulösung oder eine Anbaulösung gewünscht, die auch verhältnismäßig kostengünstig aus unserer Sicht hätte machbar sein können, weil die Brücke selber ist breit genug.
Diese Drängelgitter werden natürlich erst recht zum Problem, wenn man sein Fahrrad da runterschiebt. Also es macht dann keinen Sinn mehr, um die Fahrradfahrer beim Fahren zu behindern, weil das Fahren ist ja eh verboten. Wenn das Spaziergangwetter wieder losgeht, ist diese Brücke eine einzige Katastrophe.
Genau, also insbesondere die Rampen sind da das Problem. Die Brücke rüber ist noch verhältnismäßig breit, aber die Rampen, die quasi zur eigentlichen Brücke hochführen und auf der anderen Seite zum Paradiesstrand wieder runter, auch der folgende Radweg, die sind viel zu schmal. Das heißt, auch der Weg, der nach der Brücke kommt, müsste eigentlich dringend ausgebaut werden. Die Böschung bröckelte ab und die Drängelgitter, die waren einfach richtig gefährlich, gerade für Anhänger, Trailerbikes, aber auch für Kinderwagen. Man ist da dauernd hängen geblieben, das sah man auch, die Lackschäden an den Drängelgittern, die zeugen einfach von permanenten Unfällen und die machen die Brücke nicht sicher. Und da hat man jetzt mit Kunststoffpollern, die man quasi längs aufstellen will, will man im Prinzip den Weg optisch etwas enger machen, aber eben fehlerverzeihend. Also so ein Poller, der gibt im Prinzip nach, der kann ausweichen, sodass man da eben nicht mehr gefährlich mit den Pedalen oder mit einem Anhänger, wo hinten möglicherweise noch ein Kind drin sitzt. Das möchte man verhindern, dass es da eben zu gefährlichen Unfällen kommt, dass Lastenräder auch diese Brücke passieren können. Also es soll wieder freigegeben werden. Da hätten wir uns aber etwas für einen tacken mutigen Beschluss damals gefreut. Hier deshalb umso erfreulicher, dass jetzt hier einstimmig der Rat sich durchringen konnte, da eine gute und eben regelkonforme Brücke zu bauen über den Kennedy Damm.
Weit aus der Landeshauptstadt. Gibt es noch was darüber hinaus? Gibt es das Neues von Radfernwegen, von unseren Freunden aus Essen, die ja auch sehr aktiv sind mit ihrem Radentscheid?
Ja, im Prinzip auch da geht es nur stückchenweise voran. Es gibt immer wieder kleinere Erfolge. Der große zusammenhängende Durchbruch ist meines Wissens noch nicht gelungen. Es gibt immer noch viele Lücken, da geht es immer noch nicht schnell genug voran. Da ist sicherlich die Politik aufgerufen, auf Landesebene im Prinzip Tempo reinzubringen, die Planung zu beschleunigen, den Bau zu beschleunigen, dass es hier vorangeht. Auch für Düsseldorf sind interregionale Radwege geplant, also dass man die Pendlerströme möglichst auch, dass man denen ein Angebot Boot machen kann, aber da gibt es noch keine konkreten Pläne und Zusammenarbeiten. Aber wenn man das große Problem Pendler angehen will, dann braucht man auch hier für Fahrräder, Pedelecs oder sogar S-Pedelecs, mit denen dann eben auch größere Distanzen problemlos zu überwinden sind, braucht man einfach gute Angebote, die sind heute noch nicht da. Das wird kommen. Eine erfreuliche Nachricht noch aus dem Rat: Die Lastenradprämie, die quasi letztes Jahr einen Antrag gestellt haben, aber nicht mehr berücksichtigt wurden, die werden noch bedient. Ob es dann nochmal für Neuanträge möglicherweise im kommenden Jahr nochmal eine Neuauflage geben wird, das weiß man nicht. Kann sein, ist halt die Frage, was machen die Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich ein Fahrrad kaufen wollen, ein Lastenrad? Warten die, spekulieren die oder kaufen die einfach so ein Rad? Die Lastenradförderung war sehr attraktiv. Wir freuen uns natürlich, dass jetzt die, die rechtzeitig einen Antrag gestellt haben, dass die immerhin jetzt ihre Förderung bewilligt bekommen und so nochmal viele Räder auf die Straße kommen.
Ja, das ist natürlich ein leidiges Thema, dass du da immer im Grunde wie bei einer Lotterie sehr früh am Start sein musst und nicht einfach im Vorfeld ein Rad kaufen kannst, was im Nachhinein genehmigt wird. Aber das ist halt im Denken von Behörden, glaube ich, grundsätzlich nicht möglich.
Ja, das war bisher nur für Autos möglich. Da, für Autoförderung bei den Elektroautos und bei den Ladesäulen, da hat man vieles möglich gemacht. Aber nichtsdestotrotz, die Förderung durch die Stadt Düsseldorf, die war üppig und die war auch unbürokratisch. Ja, aber eben leider wie viele Förderungen begrenzt. Und wer es vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht mitbekommen hatte oder noch keine Möglichkeit hatte, sich ein Lastenrad zu kaufen und der jetzt vielleicht ein Jahr später draufkommt, er hätte gern eins oder hat plötzlich den Stellplatz dafür, der muss sich jetzt überlegen, wie kann er das Lastenrad finanzieren, möglicherweise auch ohne Förderung.
Darüber hinaus gibt es natürlich auch immer noch andere Möglichkeiten, wie das Dienstradleasing, um zumindest die Finanzierung eines ja dann doch etwas kostspieligeren Fahrzeugs da zu ermöglichen.
Genau, das viel, viel mehr an Arbeitgeber bieten das an. Das ist manchmal schwierig, die Arbeitgeber da zu motivieren. Aber man hat da eben auch gute Firmen, die da Lobbyarbeit machen bei den Firmen und erklären, warum ist das auch für den Arbeitgeber sinnvoll. Viele Arbeitgeber haben Probleme, Mitarbeiter zu rekrutieren. Das ist von der Gastronomie, die im Prinzip ja über Corona viele Mitarbeiter verloren hat und jetzt eben Probleme hat, sie wieder zurückzugewinnen. Aber von der Pflege, also Krankenhausträger, im Prinzip jeder Arbeitgeber, für den ist das ein ordentliches Goodie im Personalgespräch zu sagen, sie haben bei uns die Möglichkeit, Jobradleasing, Businessbike, es gibt viele, die das anbieten und sehr komfortabel und so ist im Prinzip auch für einen relativ geringen monatlichen Beitrag eben es möglich, ein doch recht wertiges Fahrrad sich leisten zu können. Das muss sich dann am Ende jeder durchrechnen, wie lohnt sich das, inklusive aller Kosten, ein bisschen Rente verliert man, weil es ja eine Entgeltumwandlung, das muss sich jeder Arbeitgeber durchrechnen, aber für viele, viele lohnt sich das. Und man sieht einfach auf der Straße, die Fahrräder werden wertiger. Und bei den etwas wertigeren Fahrrädern macht einfach das Fahrradfahren teilweise einfach mehr Spaß, weil die doch ein Stück weit leichtgängiger, komfortabler, besser gefedert, weitere Reichweiten im Pedelec-Bereich. Und dann nutzt man einfach ein Fahrrad häufiger, als wenn es ein Fahrrad ist, das doch mehr, wo man quasi gegen den Widerstand des nicht so guten Fahrrads ankämpfen muss. Und wenn man dann das Gefühl hat, nee, das Fahrrad bringt mich wirklich, trägt mich von selber, ich habe quasi einen Rückenwind und es fährt sich leichtgängig und schön, dann nutzt man es auch häufiger und das sieht man auf den Straßen. Also viele, viele nutzen das und das macht Spaß.
Mit dem Rückenwind dieser guten Stimmung, die wir jetzt zum Schluss noch eingefangen haben, denke ich, haben wir auch einen guten Punkt gefunden, das Gespräch für heute zu beenden. Ich danke dir, Jan-Philipp. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Stefan.
Ja, für mich war überraschend, dass diese Brücke am Kennedy-Damm neu gebaut wird. Viele kennen die gar nicht. Ich hatte ja eigentlich in der Frage eher so an die ganzen großen Rheinbrücken gedacht, aber auch die Straßen sind natürlich oft schwer überwindbare Hindernisse. Entweder stehst du ewig an der Ampel oder es ist einfach gefährlich. Kennst du die Brücke?
Ich kenne die tatsächlich, weil meine letzte Freundin in der Nähe gewohnt hat, ich dann öfter rüber an Rhein da drüber gefahren bin. Aber das ist tatsächlich so eher so ein Insider-Tipp, so eine versteckte Trasse, die man fahren kann. Und ich finde es schön, dass die tatsächlich jetzt neu gebaut wird.
Ist eine gute Alternative, wenn man hier Richtung Derndorf, Mörsbroich, Düsseltal will, weil man damit diese endlose Klever- und Münsterstraße, wenn man aus dem Norden von Düsseldorf am Rhein lang kommt, ist das hier für einige Stadtteile eine wirklich sehr gute Abkürzung. Allerdings im Moment auch sehr unangenehm zu fahren, weil diese Behelfsbrücke, die da gebaut ist, quasi so einen spitzen Winkel darstellt. Also da brauchst du zum Schluss dann doch ordentlich Kraft oder eben einen sehr kleinen Gang, um die zu überwinden. Außerdem gibt es da immer Konflikte mit Fußgängern, die diese Brücke natürlich auch benutzen. Also das ist dann natürlich erfreulich, wenn die jetzt offenbar so breit und komfortabel ausgebaut wird, dass man da in Zukunft diesen Weg dann auch in seine Tour einbauen kann.
Was mich damals immer gestört hatte, waren diese Absperrgitter oder diese, wie sagt man, Verlangsamer an der Auf- und an der Abfahrt. Wen will man davon abhalten, dann über diese Brücke zu fahren? Oder zu
ja, und mit dem Lastenrad kommst du da nicht durch. Selbst wenn du bereit bist zu schieben, hast du da Probleme oder auch mit dem Anhänger. Im Zweifelsfall ist es eher gefährlich und davon abgesehen wird es sowieso in der Regel umfahren. Also wenn irgendeine Möglichkeit ist, dann hast du, wie auch übrigens bei dieser Brücke, daneben dann immer so einen ausgefahrenen Pfad, der diese Dinger dann einfach umgeht.
Ja. Die Leute suchen sich einfach den Weg, den sie fahren möchten. Ja.
Ist jetzt ein kleines Detail innerhalb der Stadt Düsseldorf, aber auch ein schönes Beispiel dafür, wie man eben durch eine durch so eine einfache Brücke den kompletten Verkehrsstrom anders leiten kann, weil diese Strecke dadurch auf einmal attraktiv wird.
Ja, wir haben da wieder das, was eigentlich alle Verkehrsplaner der Welt, die sich mit Fahrradverkehr in der Stadt beschäftigen, sagen: Trennung der Verkehrswege vermeidet Konflikte. Das ist eine Binsenweisheit, ja. Häufig wird das in Düsseldorf ja nicht berücksichtigt. Ich weiß nicht warum.
Ja, stattdessen werden neue Konflikte aufgemacht. Während die einen über Lastenfahrräder streiten, haben die anderen wieder Probleme mit Parkplätzen. Also irgendwo werden wir diese Themen natürlich auch noch lange Zeit begleiten. Aber dafür sind wir ja auch da, das in die Öffentlichkeit zu bringen und zu diskutieren. Und ich hoffe, dass wir in diesem Sommer da auch noch ein paar weitere Stimmen zu einfangen können.
Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
Ja, und nach kurzer Pause haben wir auch heute endlich wieder ein Interview mit dem Marvin. Matthias war wieder unterwegs zum Training und hat den Personal Trainer wieder um Tipps für Ausgleichstraining für uns Radfahrer gefragt.
Da bin ich schon mal sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, ab dafür.
Hi Marvin, nach langer Zeit haben wir uns mal wieder getroffen. Wir sind nach der Trainingseinheit jetzt wieder raus aus der Halle, rein auf in die Natur. Wir stehen hier auf den Rheinwiesen. Es ist wunderschönes Wetter. Wir haben geschwitzt. Wie geht's dir?
Ja, Matthias, hallo erstmal. Mir geht's sehr gut. Es ist ja, wie du schon sagtest, wunderschönes Wetter. Das ist genau was für mich. Die Natur ist was für mich. Ich bin nicht so ein Freund immer von Hallen. Ich bin gerne draußen. Deswegen, mir geht's gut.
Fangen wir doch mal gleich an. Neue Saison, neues Glück. Ich war letzten Freitag in Aachen, hatte vor 130 Kilometer zu fahren. Bin bei 105 Kilometer gelandet, weil ich habe zwischendurch einen Krampf gekriegt. Ich habe getrunken, was das Zeug hält. Was hätte ich zwischendrin machen sollen?
Ja, das ist natürlich so eine Sache, die natürlich schwierig ist. Die passiert natürlich vielen Athleten, wenn sie jetzt auch vor allem längere Belastungen haben oder längere Strecken. Dann kann es wohl auch mal kommen, dass da ein Krampf kommt. Entweder hat man das Glück und auf dem Weg, sage ich mal, auf der Strecke gibt es vielleicht irgendwie eine Station, wo es dann ein super Mittel gibt mit viel Magnesium noch was drin, das dann vielleicht sehr, sehr schnell wirkt. Aber sonst könnte man, wenn man den Krampf spürt oder merkt, kann man natürlich vom Rad dann in dem Fall steigen und einfach nur mal versuchen, wenn es jetzt zum Beispiel in der Wade war oder am Oberschenkel, je nachdem, versuchen genau diesen Muskel zu dehnen. Das heißt, der Krampf ist ja nichts anderes, wenn der Muskel sich kurz zusammenzieht und wir wollen diesen Krampf wieder lösen. Das heißt, wir dehnen den. Das wäre der Fall für, wenn wir wirklich vor Ort sind. Ja.
Jetzt habe ich den Krampf währenddessen gehabt. Was hätte ich denn am Vorfeld einer Tour machen können? Also wie bereite ich eine Tour vor, um keinen Krampf zu kriegen und geschmeidig über den Asphalt zu fliegen?
Ja, im Vorhinein ist natürlich immer super, wenn wir jetzt die Faktoren haben, die klassischen, die man kennt, ist natürlich sowas wie Regeneration, sei es der Schlaf, ein guter Schlaf, sei es Sauna, sei es Kältebäder, weil je nachdem, wie oft der Muskel davor schon benutzt worden ist, wenn jetzt mehrere Fahrten noch davor gemacht worden ist, ist natürlich auch irgendwann übersäuert. Das heißt, der braucht natürlich dann Schlaf, Sauna, Kältebäder, aber natürlich auch bei der Ernährung, die muss gut passen, das heißt, ne, gutes Gemüse, gut, wenn man Fleisch isst, Fleisch, viel trinken, ja, vor allem auch Wasser, was ein bisschen auch Inhaltsstoffe hat, das heißt, was vielleicht ein bisschen Natrium drin ist, ne, alles, was so ein bisschen wichtig ist für die Muskulatur, damit nicht die Gefahr entsteht, Krampf zu bekommen. Der kann natürlich immer noch kommen, auch wenn natürlich, wenn es jetzt warmes Wetter ist, man dann viel wieder ausschwitzt, deswegen muss man da auch drauf gucken, dass man auch gutes Wasser bei hat, bei der Fahrt, beim Training, je nachdem.
Hätte ich irgendwie was dehnen sollen, was Spezielles?
Ja, gut, im dem Moment, jetzt sage ich mal, wo du den Krampf hast, kannst du natürlich, wenn du den jetzt im Oberschenkel hast, dann kannst du natürlich wirklich rein, dann versuchen, den Oberschenkel zu dehnen und dann versuchen, okay, ob es dann nochmal weitergeht. Vielleicht hast du Glück und der Krampf ist nur ja, ganz entspannt, sage ich mal, und nicht ganz so stark ausgeprägt, weil dann kann man nochmal weiterfahren. Wenn du das Pech hast und du dehnst dich und merkst direkt wieder, wenn du anfährst, dass der wiederkommt, ja, dann sollte man auch lieber aufhören, bevor man den Muskel dann in irgendeiner Weise verletzt.
Nee, ich meine den im Vorfeld einer Tour. Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt 100 Kilometer vor mir, 5 Minuten, 10 Minuten dehnen vorher oder sagst du, 5 Minuten entspanntes Einradeln, damit die Muskulatur warm wird und dann Gas geben.
Genau, also man kann sehr gerne sich nochmal kurz ein bisschen andehnen, sagt man dazu. Das heißt nicht unbedingt jetzt stark in der Dehnung bleiben, jetzt nicht eine Minute oder sowas, sondern einfach mal so ein bisschen auflockern. So 10, 15 Sekunden kann man in der Dehnung gerne mal bleiben. Ne? Gerne die Beinrückseite, die Beinvorderseite, die Waden so ein bisschen, die Hüfte vielleicht ein bisschen auflockern, dann gerne nochmal aufs Rad, sich, wie du schön gesagt hast, so ein bisschen einfahren, einfach nochmal 5 bis 10 Minuten. Und dann ist man auch ein bisschen von der Körpertemperatur warm, das Gehirn ist sowieso warm, aber auch vor allem die Muskulatur, die ist dann ein bisschen vorbereitet. Und dann kann man gerne dann richtig loslegen.
Hast du dann noch zum Abschluss eine Übung für unsere Hörerinnen und Hörer?
Vor der Fahrt ist natürlich immer so, was ich immer sehr, sehr gerne mache, ist, wenn man sich einfach jetzt mal kurz bildlich vorstellt, vor allem ist ja im Fahrradgebrauch, beim Fahrradfahren viel der untere Körper am Arbeiten. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, ab der Hüfte an, bis nach unten zu den Füßen, einmal alles durchlockern. Das ist einfach ganz, ganz locker, fängt man mit der Hüfte an. Man kreist die gerne mal 10-mal links rum, 10-mal rechts rum. Dann gehe ich immer so ein bisschen leicht in die Hocke, fasse meine Knie und drehe dann so ein bisschen die Beine und die Knie so einmal auch nach 10-mal nach links, 10-mal nach rechts und gehe dann weiter zu den Füßen. Genau dasselbe. Ich quasi die einen Fuß dann auf die Spitze, dann 10-mal nach links, 10-mal nach rechts und das Ganze auf der anderen Seite dann. Und dann kann man so ein bisschen das Ganze immer so ein bisschen auflockern und dann gerne auch in die Windmühle. Das ist immer eine sehr gute Übung. Das heißt, die Beine ein bisschen auseinanderstellen, als würde man in den Spagat gehen wollen. Und dann mit der linken Hand zum rechten Fuß und dann gerne mit der rechten Hand zum linken Fuß, sodass man einmal alles so ein bisschen aufgelockert hat.
Ja, super. Das klingt doch gut. Dann können wir in die Saison starten. Ich hoffe, es für euch war was dabei. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Jawohl, finde ich gut.
Bleibt fit. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.
Wenn wir ehrlich sind, machen wir es beide nicht, oder?
Ausgleichstraining mit einem Personal Trainer?
Naja, oder diese Trainingstipps befolgen. Also ich finde es immer ganz interessant, was er erzählt, aber in der Regel, ich glaube, seine Planks habe ich ein, zwei Mal ausprobiert und danach nie wieder.
Wobei ich habe, ja, das mag sein, aber ich habe eine ganz interessante Studie gestern gesehen. Und zwar, es gibt einen Holländer, der sich sehr mit Fahrrad und Urbanität beschäftigt und er sagt, Fahrradfahren hält per se fit. Und es gibt eine Untersuchung der Stanford Universität zu Übergewicht und Fahrradfahren, also wie das zusammenhängt. Und die Niederländer sind tatsächlich mit die fittesten Menschen der Welt, weil sie so viel Fahrrad fahren.
Ja, und was man einfach nicht unterschätzen sollte, ist dieses tägliche Fahrradfahren.
In der Studie gab es auch eine Frage, wie oft gehen sie ins Fitnessstudio in der Woche? Und da haben die Holländer total schlecht abgeschnitten, weil für die Fahrradfahren Alltag ist und nicht ins Fitnessstudio gehen. Also die sehen den täglichen Trainingseffekt, den sie durchs Fahrrad haben, gar nicht als sportliche Aktivität, sondern das ist halt normal. Und sind aber am Tag im Schnitt 40 Minuten auf dem Fahrrad unterwegs. Schon sehr beeindruckend.
Gerade diese Regelmäßigkeit ist das, was ja Ärzte heute immer häufiger sagen. Ist mitunter sogar gesünder. Also diese kurzfristigen Belastungen, gerade für Menschen, die kein dauerhaftes Training haben, können sogar gesundheitlich schädlicher sein, als wenn du ja, das einfach so in deinen Alltag einbaust. Aber jetzt kommen wir hier ins medizinische Halbwissen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber auch das wäre nochmal eine Anregung, vielleicht einfach mal hier mit einem entsprechenden Sportmediziner zu sprechen. So, und damit kommen wir dann auch schon wieder ans Ende dieser Sendung. Und das war dann auch schon die 16. Folge des Radradios hier bei Stream D, Radio Düsseldorf. Und wir begrüßen euch dann in 14 Tagen wieder zur nächsten Sendung.
Ja, auch von mir alles Gute. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge.
Eine Futux Podcast Produktion 2022.